Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Livia von Mitschke-Kolande. Livia ist Expertin für digitale und technologische Unternehmenstransformation und Industry Leader Retail bei Google. Herzlich willkommen, liebe Livia.
Vielen Dank, Simona. Ich freue mich sehr, hier bei dir im Podcast zu sein.
Ja, ich finde es ganz spannend, mit dir in ein wirklich inspirierendes Gespräch zu gehen. Denn Livia, du machst spannende Sachen. Du bist bei Google und kümmerst dich da um den Retail, um den Handel, Einzelhandel. Oder also um was kümmerst du dich da ganz genau?
Ja, sehr in einem oder zwei Sätzen zu beschreiben. Also was wir bei Google machen, wir sind vertikalisiert und wir kümmern uns darum, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, digitale Fortschritte zu machen und mit ihnen gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie sie in die Zukunft bestenfalls Marketing betreiben sollten und auch infrastrukturell aufgestellt werden sollten, um halt ihre Kunden zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort auch ansprechen zu können. Also wir kennen das ja ganz speziell, wenn uns Werbung zugespielt wird, möchten wir als allerletztes, dass uns diese nervt, sondern es sollte uns bestenfalls einen Mehrwert bringen. Und dieser Mehrwert, dass die Werbung wirklich verschaffen kann, oder der Mehrwert, den Werbung auf jeden Fall verschaffen kann, wenn es im richtigen Moment ist, genau das anspricht, was du gerade benötigst, da wollen wir hinkommen. Also arbeiten wir viel mit Unternehmen daran, wie sie aufgrund der unterschiedlichen Regulierungen auf unterschiedlichen Modellen, also zum Beispiel gibt es ja ganz viel im Privacy-Bereich und die Datenaggregation ist ein großes Thema, wo wir natürlich entsprechend auch den regelkonform mit den Kunden zusammenarbeiten, wie sie ihre Werbung wann ausspielen, wann und wie der Content-Banner rausgeschickt wird, also wie sie dann trotzdem möglichst alles privacy-safe, also wo die Privatsphäre geschützt ist, aber trotzdem Daten sammeln können, um entsprechend auch dann zu werten zu können, wann die Werbung an welchem Ort am relevantesten ist.
Spannend. Also da sind wir dann mitten in so einer Unternehmenstransformation drin, ne? Also das ist dann ja auch ein Hebel, den du einsetzt, ne? Es geht dann ja nicht nur um Ads oder um was auch immer, sondern das ist dann ja viel mehr als nur Werbung, ne?
Genau. Also es ist viel mehr als Werbung. Und ich hatte das letztens gerade das erste Mal, dass ich auf YouTube gegangen bin. Und für meine Kinder kaufe ich immer Kinderkleidung. Ich bin dafür auch wirklich ein bisschen bekannt auf den Spielplätzen, dass meine Kinder immer irgendwie ein bisschen anders aussehen, weil sie immer kleine kurze Hosen tragen, auch im Winter gerne mal mit Strumpfhose. Aber mir wurde in dem Zuge bei YouTube eine Werbung ausgespielt von Pepper & Company. Das ist eine Company, wo ich sehr gerne shoppe und das ist eigentlich ein eher kleineres Label, also jetzt nicht irgendwie ein großer Zalando oder wie auch immer, sondern das ist eher ein kleineres Label und das wurde mir ausgespielt, weil wir haben so eine neue Sommerkampagne gehabt oder eine Herbst-Fall, ich weiß gar nicht mehr, was die Art von Kampagne, aber ich wusste in dem Moment, ich war so beglückt, weil ich wusste, das ist einfach eine Werbung, die gucke ich mir total gerne an, das mache ich auch, wenn ich auf die Webseite gehe, gucke ich mir zum Teil das Kampagnenvideo an, weil ich es einfach schön finde. Und da habe ich wirklich gemerkt, boah, die Signale, die sie verwertet haben, weil sie wissen, dass ich da tagtäglich einkaufe, tagtäglich nicht, aber sicherlich mal im Monat einmal einkaufe, haben sie die extrem gut ausgewertet und wussten, dass in dem Moment wahrscheinlich das einen Mehrwert mir bringen würde, da vielleicht informiert zu werden über die nächste kommende Kollektion. Also es gibt extreme Mehrwerte, die die Werbung generieren kann, und da arbeiten wir mit den Unternehmen zusammen, wie wir das herstellen können, dass der Mehrwert geschaffen wird von Werbung und es nicht immer nur als nerviges Add-on
gesehen. Ja, genau. Wie du das gerade gesagt hast, da hast du dich total gefreut, ne? Weil das ist eine Marke, die du magst, und wenn die irgendwie die Werbung gut macht, dann spricht einen das an, dann holt einen das ab und man freut sich dann darüber, da mehr von zu hören. Ne?
Genau.
Definitiv. Du bist ja wirklich super breit aufgestellt, also wirklich ganz spannende Persönlichkeit. Du setzt dich auch für Frauen in Führung ein.
Ja, sehr stark sogar, weil ich glaube, dass wir in Deutschland ein extremes Defizit haben. Am Wochenende habe ich gerade von der Merck Vorstellen einen Artikel darüber gelesen, der in der FAZ gespielt wurde, über das in Deutschland, sie ist selber Spanierin und sie sagt, dass in Deutschland Frauen immer noch oder ihrer Meinung nach Deutschland die größten Herausforderungen momentan ihnen zugespielt werden oder sie vor den großen Herausforderungen stehen, wenn sie Familie und Karriere unter einen Hut bekommen wollen. Nicht nur, weil natürlich die Gegebenheiten sowieso etwas schwerer sind als Mutter und Vollzeit arbeitend, ist es einfach sehr, sehr schwierig. Aber man hat halt auch noch eine extreme Wand, gegen die man, wenn man es eine Wand nennt, ankommt, in dem dessen, dass man das Leben, Karriere und Kinder zeitgleich lebt hier in Deutschland. Also man hat da noch eine extreme Verankerung in dessen, dass die Frau am Herd traditionell immer noch das Bild darstellt. Und ich habe etliche Kommentare in meiner Karrierelaufbahn schon bekommen, wie, warum hast du überhaupt Kinder bekommen? Leiden deine Kinder nicht extrem darunter, dass du jeden Tag oder jede Woche einmal die Woche reist? Warum musst du so egoistisch sein und nur auf dich gucken? Deine Kinder. Also ich habe schon so viel gehört.
Wahnsinn.
Ich hatte es abgehärtet zum einen. Ich hatte es auch zum Teil am Anfang extrem verletzt. Und ich möchte nicht, dass so viele Frauen da durchgehen, gerade in Deutschland, sondern ich möchte ihnen offenbaren, dessen, dass es sehr viele Peers gibt oder sehr viele Mitstreiter gibt, die ihnen sicherlich nicht irgendwas vorwerfen würden, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sage, sie hätte sich dazu entschlossen, nach 3 Monaten ihr Kind in die Kita zu gehen. Das ist ihre Entscheidung. Und dann ist es auch in Ordnung für das Kind, weil das Kind eben aufwächst. Und ich glaube, dieser vorwurfsvolle Charakter, dieses Missionieren gegenüber den anderen, das ist in Deutschland immer noch so extrem vorhanden, dass ich dagegen ankämpfe. Nicht abzuschaffen, weil ich glaube, es gibt Mütter, die super gerne zu Hause sind und sich irgendwie, wenn sie sich das finanziell leisten können, gerne den Alltag mit ihren Kindern leben. Aber es gibt auf der anderen Seite genauso die Frauen, die das gerne nicht möchten und die gerne arbeiten möchten, für die das extrem Mehrwert bringt. Ihre Gehirnzellen, die schmeißt man zu Hause genauso an, aber vielleicht irgendwie noch anderweitig herausgefordert zu werden, als zu Hause zu sein und für die Kinder den Support zu leisten. Ja. Also ich ein und das andere, es hat einfach beides. Ich bin halt einfach jemand, ich war noch nie jemand, der sich hingesetzt hat mit meinen Kindern und Kastanienmännchen gebastelt hat. Aber meine Kinder wissen das auch von mir und sie schätzen mich dafür für ganz andere Themen. Ja. Also ich lese mit ihnen unheimlich gerne Bücher, ich mache mit ihnen unheimlich gerne Quatsch, aber ich bin jetzt keine Bastelmutter. Ja. Und ich habe da einfach nicht meine Stärke drin. Und ich glaube, das müssen wir halt einfach nochmal stärker in Deutschland, gerade in Deutschland, hervorheben, dass alles in Ordnung ist. Und wir brauchen diese Frauen, die vielleicht getriggert sind, dadurch auch mal wieder zurück in den Berufsalltag einzusteigen.
Definitiv. Weil so wie man als Mensch ist, ist man ja auch Vorbild für die Kinder. Und das, was sie sehen, dass du dich entfaltest, dass du spannende Sachen machst, auch dass du reist, dass es kein Problem ist, rauszugehen, mobil zu sein, ohne Probleme von A nach B zu fahren, das ist ja unglaublich viel wert.
Ja, total. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, dass meine kleine Tochter, die ist 2, die wird jetzt 3 im August, die sagt auch, Mami ist im Call. Und ich finde das überhaupt nicht halt im Call. Das kann sie schon sagen. Oder Mami muss arbeiten. Das finde ich auch, also ehrlich gesagt, freue ich mich eher darüber, dass für sie das so gelebt wird, weil ich mir wünsche, dass meine Tochter nie vor diese Herausforderung gesetzt wird.
Ja.
Ja. Dass sie das beides unter einen Hut bringt. Und dass auch einen Partner oder eine Partnerin, weiß ich nicht, findet, der oder die sie unterstützt. Und so ein bisschen der Punkt, wo ich mir extrem erwünsche, dessen, dass man halt einfach Freiheiten genießen kann und dem, ich würde meiner Tochter oder meinem Sohn genauso wenig irgendwas in die Wiege legen, aber ich möchte, dass sie das sehen und vielleicht ist das ein Weg, den sie gehen möchten und wahrscheinlich wird es so sein, dass sie eher dazu geneigt sind, auch in die Berufslaufbahn einzusteigen, weil sie es halt sehen. Ich glaube, das ist genau, was du meinst. Ich selber habe eine Mutter, die auch gearbeitet hat, zwar nicht in der Fülle, wie ich das tue, aber sie hat gearbeitet und sie hat mir schon einfach von Anfang an auch beigebracht, auf eigenen Füßen zu stehen und das ist auch ein Kernelement dessen, was mich auch antreibt. Also egal, wen ich oder mit welcher Beziehung ich mir welche finanziellen Möglichkeiten ermögliche, habe ich mir immer gesagt, ich will mein eigenes Geld haben. Ich will auf eigene Füßen stehen und ich möchte gerne, wenn ich mir ein neues Kleid kaufe, mir ein neues Kleid kaufen, ohne dass ich meinen Mann frage, ist es in Ordnung, wenn ich dieses Kleid kaufe?
Das kann ich so nachempfinden. Genauso ticke ich auch. Ne? Also für mich war das auch immer wichtig, mein eigenes Geld zu haben und finanziell total unabhängig zu sein und daher auch immer meine eigenen Entscheidungen zu treffen.
Genau.
Livia, du hast auch eine sehr starke Sichtbarkeit und Stimme in den sozialen Medien, insbesondere auf LinkedIn. Ja. Was ist dein Gefühl? Was macht das mit dir, diese Sichtbarkeit zu haben und dann bei Google zu sein? Ne? Was, weil es gibt ja ganz viele Mitarbeiter, die sind nicht sichtbar, haben vielleicht ein privates Konto irgendwo. Was merkst du, was macht das mit einem, wenn man sichtbar wird?
Ja, es ist schon natürlich eine Entscheidung, die man bewusst treffen muss, weil natürlich hat das für und wieder. Also erstmal ist es extrem zeitintensiv. Ja. Also man muss sich schon extrem damit beschäftigen, wenn man da eintauchen möchte und auf LinkedIn oder auf einem anderen sozialen Medienkanal präsent zu sein, muss man sein Thema haben und muss aber auch hinter seinem Thema mit Passion hinterstehen. Und ich habe halt dieses Thema Frauen in Führung generell oder Frauen zu unterstützen, Karrierewege einzugehen, das ist halt einfach eine Passion von mir und LinkedIn ermöglicht es mir, diese Passion zu intensivieren und mit Leuten in Kontakt zu treten, die ähnliche Themen treiben, die mir aber auch Inspirationen geben, weil sie vielleicht auch mal ein bisschen anders denken. Und das ist genau der Vorteil dieser Sichtbarkeit, also diese wirkliche Interaktion mit so vielen unterschiedlichen Menschen, mit denen ich vorher nicht in Berührung gekommen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also wenn ich mich nicht bewusst für die Sichtbarkeit entschieden hätte. Natürlich hat es auch mal Nachteile. Man kriegt natürlich auch kritische Kommentare und damit muss man auch leben. Ich habe selber jemanden, mit der ich zusammenarbeite, das ist die Christina Richter, die ich auch sehr empfehlen kann, jetzt unabhängig dessen, dass ich jetzt mal hier so kurze Eigenwerbung für sie mache, hast du mir nicht gesagt. Ich weiß nicht, was ich alles dafür, aber mit der arbeite ich zusammen auf der Thematik generell Sichtbarkeit. Sie hat auch selber ein Buch darüber geschrieben und man muss sich einfach bewusst werden, dass wenn man mal ein Post viral geht, natürlich ist auch kritische Meinungen gibt. Ja. Und das war Anfang des Jahres, da habe ich darüber gepostet, dass ich auch wieder zu dem Thema Frauen und Frauen in Führung habe ich darüber geschrieben, dass meines Erachtens Frauen, also ich habe eine Aussage bekommen, dass Frauen, die finanziell nicht arbeiten müssen, nicht arbeiten wollen. Und das hat mich extrem aufgewühlt, dieser Kommentar. Und darüber habe ich extrem viel nachgedacht. Und dann habe ich einen Post darüber geschrieben. Und natürlich gibt es dann die Stimmen, die dann dagegen schießen und sagen, nee, warum? Frauen möchten doch dann vielleicht einfach gar nicht arbeiten. Und meine Frau ist total glücklich zu Hause. Und das muss man dann abfedern und auch in sich sozusagen einfach zur Seite schieben. Und die Christina hat dann einfach die Kommentare links liegen lassen, die dann zum Teil nicht in die Richtung gehen oder mit denen man sich dann nicht qualifiziert auseinandersetzt. Damit meine ich nicht, dass es auch mal einen Gegenkommentar gibt, natürlich, wo man in die Argumentation reingehen kann, aber wo es halt Kommentare sind, die so ein bisschen unter der Gürtellinie sind. Und dann muss man darüber hinweggucken und das habe ich auch gelernt zu tun. Am Anfang war ich schon auch noch ein bisschen geschockt und dachte mir so, oh Gott, warum lasse ich mich jetzt hier ein? Aber der Vorteil, was ich jetzt sehe, ist dieses Zusammenkommen mit Menschen und das Netzwerken. Das ist einmal natürlich das virtuelle Netzwerken, aber es wird dann auch zum Teil dann wiederum wirkliches menschliches Netzwerken. Und mir macht das extrem viel Spaß. Letztens habe ich auch im Google-Büro auch dann, also ich bin ja based in München und dann war ich in Berlin und dann hat mir eine Kollegin gesagt, ach, du bist doch die von LinkedIn. So weit ist es schon gekommen. Ich bei Google bin, sondern nur noch von LinkedIn. Aber das will ich gar nicht so irgendwie das eine oder das andere. Mir geht es dann halt wirklich um die Themen, die ich dann darüber schreibe. Und mir tut es dann auch gut, Dinge zu verarbeiten. Also ich setze mich ja auch mit vielen Themen im Job auseinander und das auch zum Teil in die Richtung Diversität oder zum Teil in Richtung, wie geht man durch unterschiedliche, zum Beispiel durch unterschiedlichen Wandel durch, darum setzt sich viel auseinander. Und wenn ich das runterschreibe, das ist zeitintensiv, aber wenn ich es abends runterschreibe oder am Wochenende runterschreibe, dann bringt mir das so extrem viel zu verarbeiten, dieses Thema. Und deswegen kann ich das nur aus zwei Seiten unterstützen. Einmal die Verarbeitung von Themen und auf der anderen Seite aber auch das Interagieren oder das Vernetzen mit anderen Menschen.
Spannend. Und wie reagiert dein Arbeitgeber darauf? Sagt er, ja, das könnt ihr alle frei machen?
Ich arbeite ja bei Google und entsprechend habe ich nie mich mit meinem Arbeitgeber darüber großartig auseinandergesetzt, weil ich trete nicht als Google auf, sondern ich trete als Individuum auf. Und das ist auch was, was Google, glaube ich, immer unterstützt. Also da bin ich sicher, wir sind natürlich eine Marke, die gewisse Werte kommuniziert. Und ich bin jetzt ein Mitarbeiter dieses Unternehmens, welches auch diese Werte lebt, Aber ich bin jetzt nicht jemand, der für Google Dinge auf LinkedIn postet. Das bin ich nicht, sondern ich bin halt das Individuum und ich mache damit eigentlich eher deutlich, was für Menschen hinter der Fassade Google arbeiten. Und mein Arbeitgeber ist da, also die sind da neutral. Ich fange jetzt nicht an, irgendwie kritisch meinem Arbeitgeber, habe ich auch überhaupt gar keinen Grund zu, gegenüber zu schießen. Also ich bin da eher jemand, der wirklich pro Google spricht und aus dem Grund habe ich immer nur Rückenwind bekommen. Also von Google per se als Marke, würde ich jetzt sagen, da ist jetzt überhaupt keine großartige Richtlinie, an die man sich halten muss, wenn man entsprechend authentisch ist. Also ich meine, das ist ja genau der Kern dessen, wo man, glaube ich, auch dann den Mehrwert verschafft für ein Unternehmen, wenn authentische Voices oder authentische Stimmen auf dieser Plattform wirklich über sich oder über die unterschiedlichen Dinge, die passieren, halt auch referieren. Und ich kriege eher, was ich merke, halt von Mitarbeitern oder Unterstützung oder mal irgendwie, wie auch gerade die Kollegin, die mich angesprochen hat, oder dann halt auch mal einen Kommentar zum Post. Und dann gehe ich eher dann wiederum in die Interaktion mit der Mitarbeiterin und mit dem Mitarbeiter. Das ist eine Sache, die ich eher erfahre, anstelle dessen, dass ich jetzt irgendwie erfahre, dass Google da kritisch drauf guckt, gar nicht.
Ja, ja. Toll. Also ermöglicht es dir noch mehr Möglichkeiten des Austausches auch noch innerhalb des Unternehmens. Total schön.
Genau. Ich glaube, es ist für jedes Unternehmen einfach total von Wertigkeit, wenn Stimmen auf dem, also wenn man so ein bisschen in mir hätte, dass wenn ich jetzt irgendwie nochmal Anfang 20 oder Mitte 20 nach dem Studium gewesen wäre und ich über gewisse Persönlichkeiten lesen würde und auch ihre Persönlichkeit dadurch natürlich auch irgendwie kennenlerne, würde ich auch automatisch ein bisschen was über das Unternehmen erfahren, weil eine Persönlichkeit arbeitet ja in dem Unternehmen. Jetzt arbeite ich 9 Jahre schon bei Google. Ich kenne das Unternehmen ganz gut und damit würde ich mich auch eher dann identifizieren können, beziehungsweise vielleicht auch nicht identifizieren können, wenn ich die Person mag oder nicht mag. Also ich zum Beispiel folge der Laura Bormann, die war lange bei Rewe auch und die macht viel in dem New Work Setting und ist für mich so eine Person, wenn ich jetzt neu, also jetzt arbeitet sie auch nicht mehr bei Rewe, aber wenn ich jetzt neu auf den Arbeitsmarkt gekommen wäre und Rewe wäre so ein Unternehmen gewesen, wo ich mich für interessiert hätte, dann hätte Laura das auf jeden Fall positiv beeinflusst. Weil so jemand wie Laura einfach vielleicht von der inspiriert werde. Und das, glaube ich, ist die Wertigkeit dessen oder der Mehrwert, die Unternehmen auf jeden Fall ausschöpfen sollten.
Absolut, absolut. Du sprachst auch davon, dass du es wichtig findest, dass Frauen das machen. Was für einen Tipp würdest du Frauen geben, die sich, die das auch so machen möchten, ne? Und vielleicht sogar auch in Tech-Unternehmen oder sichtbar werden. Was für einen Tipp würdest du anderen Frauen geben?
Ja, also Frauen sind ja, also nicht alle, ich will jetzt hier überhaupt gar nicht stereotypisieren oder generell pauschalisieren, aber Frauen neigen ja dazu, nicht so oft in die Sichtbarkeit zu treten, wie das Männer. Dann man merkt, es gibt da ja gewisse Auswertungen, wenn halt eine Position ausgeschrieben ist, dann bewerben sich Frauen erst, wenn sie 100% der Qualifikation erfüllen, Männer hingegen, wenn sie schon 60 erfüllen. Und das Ganze geht ja alles ein bisschen in eine Richtung dessen, dass Frauen immer Angst haben, Gegenwind zu bekommen. Nicht immer alle, aber viele. Und dann halt auch nicht in die Sichtbarkeit treten wollen. Sie wollen nicht irgendwie diejenige sein, die kritisch beliebäugelt wird, die dann sich irgendwie positionieren möchte. Frauen kriegen dann wahrscheinlich auch oftmals die Kommentare, ach, die möchte einfach nur irgendwie beliebt werden, die möchte da im Vordergrund stehen. Davor schrecken ja sehr, sehr viele Frauen zurück. Und also ich versuche davon immer mal wieder, wenn ich in Konversationen mit meinen Mentees komme, versuche ich immer zu sagen, warum denn nicht deine Perspektive der Dinge, deine Diversität, die du mitgibst, wenn du einfach mal deine Hand erhebst, wenn du einfach auch mal was sagst und laut wirst, ist doch so von Mehrwert für die ganze Gruppe. Und stellt die doch nicht bloß, sondern sie bereichert die Gruppe eigentlich eher. Und wir müssen davon wegkommen, dass wir Frauen, die ja nun sehr stark zu Perfektionismus neigen, oftmals, erst sprechen, wenn wir denken, wir haben diese 100% Benchmark erreicht. Und das tun wir auch in der Visibilität. Wir denken, wir machen nur ein Foto, wenn wir perfekt aussehen. Das posten wir dann auf Instagram und denken dann halt entsprechend oder versuchen dann die Likes abzugreifen. Genauso tun wir das dann oftmals auf LinkedIn erst, wenn der perfekte Post hochgekommen ist und dann uns natürlich auch einen perfekten Rahmen darstellt, dann posten wir erst. Anstelle dessen zu sagen, mal auch mal was darzustellen, was vielleicht nicht ganz so perfekt ist. Einfach irgendwie auch darstellt, was die Realität ausmacht. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, auf der Plattform LinkedIn authentisch mich darzustellen, weil mein Leben ist bei aller Liebe nicht perfekt. Und bei aller Liebe ist auch eine Karriere mit Kindern definitiv sehr, sehr anstrengend. Aber das authentisch darzustellen, schreckt einen vielleicht davon ab und der andere fühlt sich trotzdem dann abgeholt und auch mitgenommen und möchte trotzdem diesen Weg beschreiten. Deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man nicht perfekt darstellt, sondern wirklich authentisch darstellt, wer man ist, um somit halt einfach Diversität in der kompletten Masse zu fördern. Ja, ich glaube auch diese ganzen Instagram-Stars, das merken wir jetzt, ich habe noch keine Teenager-Kinder, aber auch wenn wir jetzt mal sehen, was da alles hochgeladen wird, mit welchen Filtern und wie dünn
Wahnsinn.
Und wie schminkt und was auch immer man macht, ein Bild da stattfindet von Kindern, die nicht mehr reell sind, aber weil sie denken, sie müssen sich so positionieren, weil ansonsten werden sie nicht geliked. Und das ist eigentlich ganz schön schlimm, ja, auch dass wir immer noch vielen Models und wen auch immer allen folgen. Eigentlich sollte man viel mehr den authentischen Personen folgen, die dann da auch irgendwie natürlich in der Kamera sind und sich einfach darstellen, wie sie sind. Und das ist extrem bei Frauen halt so, weil es schon immer so war. Frauen wurden immer dann natürlich mehr angeguckt, wenn sie schön aussehen, wenn sie ihr Leben perfekt und brillant auf die Bühne bekommen. Und ich glaube, dass wir viel mehr Wertigkeit bekommen, wenn wir dagegen arbeiten. Dagegen können wir nur arbeiten, wenn wir uns irgendwie alle trauen, mehr zu sprechen und auch mehr zu sprechen, authentischer zu sprechen.
Absolut, weil da liegt ja irgendwo so diese Nahbarkeit oder das, was dann Menschen verbindet, ne, in diesem authentisch sein. Das ist nicht der perfekte Filter oder überhaupt die perfekte Ausstrahlung oder der perfekte Post, sondern relatable, nahbar zu sein. Ne?
Genau, nahbar zu sein. Und dieses, ich glaube, man kann einfach auch nur nahbar sein, indem man halt sich selbst reell präsentiert und nicht sich selbst vorstellt, dass man irgendwie wenn dann einfach mal den Post hochladen und gucken, was für Reaktionen kommen. Und vielleicht steht man sich dabei, auch manchmal, wenn ich schreibe, dann schreibe ich irgendwie so einen Satz und denke mir so, oh, wenn ich jetzt irgendwie schreibe, ich bin gerade total kaputt, ist zu gut zu schreiben. Dann denke ich, das ist gut, ich bin auch gerade echt kaputt. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche so eine Woche, wo ich sehr, sehr, ich habe so eine Do-Mentality. Also ich möchte immer Dinge einfach erledigen, tun und versuche Dinge echt wirklich in die Execution zu treiben. Das kennen auch die Leute, mit denen ich arbeite, sehr stark. Und letzte Woche habe ich gemerkt, da habe ich nicht so viel executed oder da habe ich nicht so viel gemacht, wo meine Benchmark lag. Und dann habe ich mich da selber sehr mit herausgefordert. Und dann habe ich jetzt übers Wochenende auch einen Post darüber verfasst, warum das so ist, warum ich so stark im Doing bin und so wenig im Being bin manchmal. Aber gerade weil ich mich damit auseinandersetze, das Doing und Being, ich bin halt ein gewisser Identitätstyp und das, dieser Identitätstyp geht halt in dieses, ich möchte Dinge einfach erledigt haben und ich habe To-Do-Listen und Abzeichen. Ich möchte Projekte anstoßen. Ja. Aber irgendwann kommt es natürlich auch mal an, so eine Kapazität. Ja. Und wenn man viel zu tun hat, wenn man da noch Kinder hat, da hat die Kapazität, wir ziehen um in 2 Monaten oder in 1 Monat jetzt. Also ich habe extrem viel im Kopf, was ich versuche zu balancieren und natürlich weil irgendwie was unter. Natürlich kommt man dann nicht mehr in diese extreme Effizienz, die man vielleicht von sich erwartet oder die man gewöhnt ist.
Genau. Da darf man dann auch ganz großzügig mit sich sein und bei so 5 Grad sein lassen. Was hättest du dir gerne an Unterstützungsmöglichkeiten gewünscht? Was hätte dir geholfen früher?
Ja, es ist ein sehr gutes Thema. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen die Uhr zurückdrehen könnte und nochmal Anfang meiner Karriere stehen würde, ich glaube, extrem geholfen hätte mir, wenn ich schon von Anfang an jemand gehabt hätte, der mich ganzheitlich auch unterstützt hätte. Also vom Business-Kontext her. Ich habe eine Mentorin gefunden, Anfang meiner Google-Karriere. Das ist jetzt 9 Jahre her, aber zuvor habe ich ja auch schon gearbeitet. Leider Gottes, da bin ich schon so alt, aber Sprecher habe ich schon vorher gearbeitet. Ich glaube, dass wenn ich schon früher, noch früher, ich habe es jetzt auch gehabt und ist auch in Ordnung, dass ich so zu dem Zeitpunkt hatte, aber Sponsoren oder Mentoren gehabt hätte, die mich extrem gepusht hätten, hätte ich dann noch eine Stufe schneller oder früher irgendwas geschafft, ob das jetzt immer besser ist oder schlechter ist, das ist ja irgendwie so seine Selbstbewertung. Aber was ich essentiell empfinde, sagen wir es eher so, ist das Thema Sponsoren anstelle von Mentoren. Ich hatte in meiner Karriere und auch gerade bei Google 1-2 Sponsoren, die mich auch, als ich in meinem Mutterschutz war, nicht vergessen haben. Die trotzdem, dass ich irgendwie nicht präsent war, trotzdem in ihren Köpfen war und mich auch immer wieder auf dem Radar gebracht haben. Also ich habe da immer so ein Beispiel dessen, mit meinem zweiten Sohn in den Mutterschutz gegangen bin, ich war immer 5 bis 6 Monate raus, hatte ich für mich das Ziel, in eine People-Management-Rolle, also in eine Führungsrolle zu treten. Und das hat aber vor meiner Schwangerschaft nicht geklappt, weil bei uns natürlich auch immer entsprechend Prozesse sind. Da muss überhaupt erstmal teamfrei werden und da muss man sich natürlich auch erstmal bewerben. Und in dem Fall war kein Team frei und auch keine Bewerbung offen, wo ich mich hätte bewerben können. Und dann hat aber einer meiner Sponsoren in meinem Mutterschutz, weil er wusste, dass ich natürlich entsprechend getrimmt darauf bin, mich angerufen und mir gesagt, jetzt gibt es diese eine Stelle, möchtest du dich darauf bewerben? Und dann habe ich gesagt, ja, möchte ich gerne, aber ich möchte auf jeden Fall noch 2 Monate zu Hause bleiben, weil ich bin eigentlich auch für deutsche Verhältnisse sowieso kurz draußen. Und ich sage, überhaupt gar kein Problem, du bewirbst dich jetzt einfach. Und dann habe ich mich beworben und habe die Stelle auch bekommen. Und ich glaube, das ist essentiell, es ist nicht so einfach zu finden. Das ist auch nicht wie im Bilderbuch, man selektiert jetzt hier oder wie im Katalog, jetzt jemand aus und der ist dann einfach der Sponsor. Aber ich glaube, wenn man Beziehung aufbaut zu Personen, die wertschätzen, wer man ist, was man kann und wie man Dinge vorantreiben kann, glaube ich, das ist auf jeden Fall der größte Mehrwert, den man in einer Karriere haben kann. Also Leute, die sehen, was man kann und dann entsprechend der Qualifikation, diese Qualifikation dann matchen mit dem, was vielleicht gerade vakant ist. Und auch über einen sprechen, wenn man, also ich meine, man weiß es ja selber, die wichtigsten Gespräche finden statt, wenn man selbst nicht im Raum ist, dann halt entsprechend auch über einen sprechen und über die Marke, die man selbst bewusst auch lebt, auch referieren können. Also die wissen, wofür man steht. Und deswegen bin ich auch der Verfechter dessen, immer sich über seine Stärken sehr bewusst zu werden und sich zu wissen, was man gut kann und Dinge, die man nicht so gut kann. Ich zum Beispiel, es gibt so Farbkodierungen, ich bin jetzt eher so ein rot-gelber Typ, so jemand, der sehr, sehr offen ist, aber auch sehr ergebnisorientiert, sag ich so. Und nicht so jemand, der so extrem analytisch arbeitet. Und das weiß ich. Und ich weiß auch genau in dem Counterpart, mit wem ich zusammenarbeite, nicht immer, aber ich kann es mir dann irgendwie so 1:1 irgendwie zusammenzählen, wer wie tickt. Und das ist, glaube ich, auch genau das, wo man sich dann halt einfach, wenn man sich dem bewusst ist, dann weiß man auch, man bewirbt sich. Das klappt natürlich nicht immer. Mhm. Aber wenn irgendwie gerade eine Stelle offen ist, wo genau diese Qualifikation gebraucht wird, dann geht man da mit einer ganz anderen Attitude dran, weil man weiß, man kann das einfach. Und das hat man einfach erlernt und man ist der Typus, den sie jetzt auch gerade suchen.
Mhm. Was waren genau die Eigenschaften oder die Fähigkeiten, die dir dann geholfen haben, weiterzukommen? Also deine Karriere so zu schmieden, wie sie dann auch geworden. Also was hat dir aus deiner Sicht am meisten geholfen?
Ja, also eines der Dinge, die mir am meisten geholfen hat, ist, dass ich, im Englischen sagt man immer Growth Mindset, also dieses wachsende, begierige Wissen. Also ich bin jemand, der extrem wissensbegierig ist und ich orientiere mich auch immer daran, zu lernen und auch Feedback zu bekommen. Also ich gebe mich meistens nicht damit zufrieden, wenn jemand sagt, den Job hast du super gemacht. Dann denke ich mir so, ja, ist ja toll, dass ich den super gemacht habe. Aber das will ich gar nicht hören, sondern ich möchte hören, was ich verbessern kann. Mhm. Das ist so ein Punkt, der mich auf jeden Fall vorangetrieben hat, dass ich immer in diese Kerbe versucht habe, reinzuschaben, um zu gucken, wo ist der Punkt, den ich nicht so gut gemacht habe. Ich weiß, dass ich gewisse Dinge gut kann. Das weiß ja jeder und ist auch gut. Und man ist ja auch jemand, der tendenziell, ich bin auch selber so, wenn ich Feedback gebe, gebe ich lieber eher positives Feedback. Das ist besser für die Stimmung meistens. Im Endeffekt aber ist das, wo man mit wächst, das Feedback, wo man vielleicht gerade noch Lücken hat und entsprechend auch wachsen kann. Also ich habe immer die Prämisse, dass wenn ich mit meinem Manager, Direktor oder mit meinem Team rede, dass ich auch wirklich ganzheitlich möchte, dass sie mir sagen, was jetzt gerade gut und was nicht gut läuft. Ich liebe es zum Beispiel, am Anfang meiner Karriere habe ich immer total Angst gehabt vor so Manager-Feedback-Service. Ich dachte so, Gott, zerreißen die mich da. Ich werde ganz vielleicht im schlechten Licht dargestellt. Jetzt in der Retro-Perspektive freue ich mich auf die Ergebnisse, weil ich weiß, die geben anonym Feedback, dann sind sie natürlich ein bisschen brutaler. Und dieses brutalere Feedback, das ist natürlich am Anfang, wenn man es liest, ist man manchmal ein bisschen konsterniert und denkt sich so, oh Gott. Nein, so schlimm war es dann jetzt noch nicht. Aber auch da, manchmal denkt man sich so, oh Gott, was habe ich da falsch gemacht? Und das ist auch ehrlich gesagt sehr, sehr stark. Also ich bin auf jeden Fall sehr stark und ich glaube, es ist auch eher so ein weibliches Phänomen, dass man dann immer getriggert ist und diese inneren Saboteure dann losgehen und sagen so, ah, habe ich doch gesagt, du bist irgendwie der Versager. Aber wenn ich dann so 2-3 Wochen später darüber nachgedacht habe, hat mich das extrem motiviert, da weiter reinzugucken und klarer zu werden. Ich habe zum Beispiel mal das Feedback bekommen von meinem Team, dass ich nicht so stark die Ziele kommuniziert habe, die im Unternehmen beziehungsweise die quartalsweise anstehen. Und da habe ich mich, als ich das bekommen habe, sehr stark darauf gechallenged. Also habe halt gesagt, das ist etwas, was ich auf gar keinen Fall irgendwie mit mir identifiziert haben möchte. Und jetzt bin ich klarer geworden in der Kommunikation, bin klarer geworden in der Zielkommunikation, damit ich halt irgendwie auch dem Team mitgeben kann, worauf wir trimmen und worauf wir halt zielen. Und ich glaube, das hat mich, und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, habe ich das natürlich nur zu wachsen gebracht. Am Anfang dachte ich so, Gott, wir kommunizieren. Das ist, glaube ich, eins der Dinge, die mich vorangetrieben haben, also dass ich wissbegierig bin und dass ich auch einfach flexibel bin und auch lernfähig bin. Also ich mache natürlich Fehler in meinem Alltag und es macht, glaube ich, total menschlich, aber ich gebe es auch zu und ich bin auch menschlich gegenüber meinem Team. Und das führt mich zu der zweiten Komponente, dass ich auch sehr stark für das Team poche oder generell auch ein sehr empathischer Mensch bin und hinterher gucke, wer wie wann wachsen kann. Und ich gucke als allererstes aufs Team, bevor ich auf mich gucke. Und das mache ich nicht, um irgendwie gute Ratings zu bekommen, sondern das ist, weil mir die Menschen auch wirklich am Herzen liegen. Wenn die Menschen am Herzen liegen, weil ich denke, dass es eine Verpflichtung vom Manager ist und auch eine Verpflichtung jedes Einzelnen ist, Dinge nicht für sich voranzutreiben, sondern für andere voranzutreiben. Und das ich habe irgendwann mal so einen Spruch gehabt, dass die Rente, die man zahlt, ist die Rente, dass man was hinterlässt für jemand anders. So bezahlt man in der Entwicklung für Menschen. Ich glaube, daran glaube ich auch wirklich. Also ich glaube, der Mehrwert liegt nur da drin, wenn man anderen was weitergibt, anstelle dessen an sich selbst zu denken.
Ja, toll. Ja.
Und das Letzte vielleicht, was mir auch nachgesagt wird, dass ich sehr gut Stakeholder-Management betreibe, also dass ich entsprechend sehr gut mit Menschen kann. Ich liebe es auch, mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich bin nie jemand gewesen, der irgendwie so in seinem gleichen Bucket drin ist. Das mag ich gar nicht, sondern ich mag es gerne, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. Ich liebe die Internationalität. Deswegen habe ich mein Mann, der eher da konventioneller oder so ein bisschen konservativer aufgestellt ist, klatschen wir manchmal so ein bisschen aufeinander, weil ich diese Internationalität so extrem liebe. Aber genau, also ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist auch so ein bisschen mein Kernjob.
Ja, da habe ich noch eine Frage für dich, Livia. Du hast gesagt, die anderen stehen so im Vordergrund. Was tust du für dich, um so, ich sag mal, auch gut auf dich zu achten, also Selbstfürsorge, ne? Also wir sind gerade in einer Zeit, wo das ein Wort ist, was ja viele betrifft, auch was mentale, emotionale Gesundheit angeht. Was tust du, um für dich in der Balance zu bleiben? Weil du hast ja viele Bälle in der Luft, sehr viele Bälle in der Luft. Ne? Ja, sehr viele Bälle in der Luft. Wie tankst du auf? Wie kümmerst du dich um deine Balance?
Ich mache extrem viel Sport und das mache ich morgens um 5. Das war ganz verrückt, wenn ich das sage. Und alle Leute denken, wirklich verrückt, dafür gehe ich, kann ich auch um 9 ins Bett gehen. Aber entweder gehe ich aufs Peloton-Bike, ich habe so ein kleines Spinning-Bike zu Hause, oder ich gehe laufen oder ich gehe schwimmen. Und ich liebe es einfach, weil es mir so andere Gedanken in den Kopf schießen lässt. Ich kriege Impulse, nicht nur Impulse für meinen Joballtag, sondern auch Impulse für das Passionsthema, was ich habe, Frauen für Karriere zu begeistern und dann aber auch natürlich für meine Kinder, die mir auch sehr viel wert sind. Und das ist so ein bisschen der wirklich Freiraum, den ich mir schaffe. Und manchmal hört man natürlich, oh Gott, du machst viel zu viel Sport. Das höre ich auch, weil ich so sportsaddiktiv bin. Ich bin auch auf jeden Fall abhängig vom Sport, wenn man das als Abhängigkeit betitelt. Aber es gibt mir so viel. Es macht mir so viel Spaß. Ich fühle mich einfach energetischer. Ich brauche das für den Tag, um so zu starten. Ich bin auch mal sehr energetisch, wenn ich, das sagt man mir auch nach, wenn ich dann so ins Büro komme, komme ich dann so aber ich liebe es auch irgendwie, meine Energie rauszusprühen, aber die kriege ich schon auch durchs Laufen und durchs Fahren. Das mache ich für mich und was ich auch sehr viel für mich mache, wenn dann mal Zeit ist, ist, dass ich Podcasts höre und das nicht immer nur job-related, sondern oder bezogen auf die Arbeit, sondern auch so Mental Health-Themen. Jay Shetty zum Beispiel ist einer der Mental Health-Podcastler, die ich extrem liebe, wo ich viel mitnehme. Und das brauche ich so ein bisschen auch für meine Balance, sage ich so. Das sind so zwei Themen, die ich mir rausschaffe. Und da ich auch netterweise meinen Mann habe, der dann auch mir genehmigt, dass ich am Samstagmorgen anderthalb Stunden oder eine Stunde weg bin und laufe, da werde ich dann sehr supported. Und was ich auch jetzt, glaube ich, mehr und mehr tun werde, ist die Natur wertzuschätzen. Also ich ziehe jetzt aufs Land und wie du ja auch sagst, habe sehr, sehr viele Bälle am Laufen und in der Luft. Und ich glaube, dieses Entschleunigen ist ein Thema, was mir sehr viel Mehrwert verschaffen wird, einfach rauszugehen, in den Wald zu gehen und einfach mal Ruhe zu haben. Und das genieße ich auch. Meine Schwiegereltern leben draußen am See. Und wenn wir dann rausfahren, was wir sehr oft machen am Freitagabend, da freue ich mich so, einfach da in der Stille und in der Natur zu sitzen und einfach mal abzuschalten. Also das, auch wenn die Kinder dann natürlich noch rechts und links
sehr schön.
Oder spielen. Also
ja, wie alt ist dein ältestes Kind und das jüngste?
Mein ältestes Kind ist 6 und mein jüngstes Kind ist 2. Also ja, wir haben 3 Kinder. Genau, mein ältester Sohn ist 6, mein mittlerer Sohn ist 4 und meine jüngste Tochter wird jetzt 3 im August.
Ja, noch sehr kleine Kinder. Und das ist dann ein quirliges Haus. Ja,
am Wochenende waren wir beim Geburtstag eingeladen und dann hat mein kleiner mittlerer Sohn meinem großen Sohn ins Auge gebissen. Also da passieren gerne nochmal solche Dinge.
Ja, meine Güte. Livia, zum Ende. Was ist so eine Message, die so in dir, so in deinem Herzen ist, wo du sagst, das ist das, was ich gerne anderen Menschen mitgeben möchte? Das ist mir so am wichtigsten, wenn es so eine Message gibt, die ich weitergeben kann, das ist sie. Welche wäre das?
Also eine meiner wichtigsten Messages ist, dass ich glaube, dass jeder jeden sein lassen muss. Also dieses Gegenseitige, ich hatte das anfangs schon mal angesprochen, dieses gegenseitige Missionieren und zu versuchen, mehr zu senden als zu empfangen, ist auf jeden Fall sehr, sehr schädlich. Also ich glaube, dass jeder, der mehr kritisiert, sich mehr beschwert und mehr vergleicht, dass das einfach Anker sind, die Krebs im Gehirn erzeugen können und dann eine Blockade im Gehirn erzeugen können. Und ich glaube, wenn man weniger sich vergleicht, man vergleicht sich wahrscheinlich jeder ein bisschen irgendwann mal, aber sich weniger beschwert und entsprechend auch weniger irgendwie die ganze Zeit kritisiert, kommen wir einfach als Menschheit viel, viel weiter. Ja? Also dieses immer das zu kritisieren, das irgendwie schlechter darstellen zu lassen, um sich selber im besseren Licht darzustellen, ist extrem schädigend und ist extrem schädigend für die Gesellschaft. Ich bin der Meinung und habe mich auch jetzt nach und nach schon wirklich dahin auch entwickelt, dessen zu sagen, mit Menschen, wo ich merke, dass sie mir eigentlich eher was Schlechteres wollen, als dass sie mich unterstützen, von denen ziehe ich mich zurück. Und es ist wirklich was ganz Bewusstes, was ich getan habe in meinem Leben. Weil ich glaube, wenn ich Freundinnen habe, mit denen oder auch Freunde habe, die ich bewusst eigentlich immer nur missionieren möchte, anstelle dessen zu empfangen, dessen, was sie mir an Bereicherung geben, dann verschafft das mir überhaupt gar keinen Mehrwert. Es gibt Leute, die können einfach grundsätzlich mehr senden oder die senden einfach die ganze Zeit und empfangen überhaupt nicht. Also sitzen einfach da und erzählen die ganze Zeit, aber eigentlich sind überhaupt gar nicht, was der Gegenüber Bereicherndes für sie eventuell auch mit sich trägt. Das ist Core Message. Versuchen wirklich, sich auf den anderen einzulassen, sich hinzusetzen, ohne gleich wieder dann in dieses Muster zu verfallen, wenn der andere was von sich gibt, das zu kritisieren, das zu vergleichen mit sich selbst. Oder darüber sich zu beschweren, sondern anstelle dessen es einfach mal zu empfangen, sacken zu lassen und zu sagen, vielleicht ist das etwas, wo ich auch inspiriert werden kann, vielleicht ist es aber auch, passt es nicht zu mir und dann lasse ich den einfach gegenüber einfach sein Und es ist auch schön, dass es dann jemand gibt, der einfach anders polt als ich. Das ist was, was ich erhoffe, was ich mir erhoffe von auch Menschen, so versuche ich auch meine Kinder zu erziehen. Guckt auf die Stärke von euch und dann wiederum guckt auf die Stärke des anderen und konzentriert euch nicht auf die Schwäche des anderen und nutzt diese Schwäche aus oder konzentriert euch eher darauf, die Stärke des anderen noch weiter zu hebeln, anstatt dessen die Schwäche oder für euch die klassifizierte Schwäche noch weiter in den Fokus zu stellen.
Wie schön, vielen Dank. Das ist eine sehr, sehr empowernde, inspirierende Message, die für Menschlichkeit und Gelassenheit steht. Ne? Wunderschön. Ja. Genau. Vielen lieben Dank, Livia. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank für deine Zeit, sehr für gerne. Das tolle Gespräch mit dir. Und ja, ich sag mal, bis bald. Wir bleiben in Kontakt.
Ja, auf jeden Fall. Danke, Simona.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Paths of Purpose Podcast.